What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Alessa Tönnissen ist CFO der Ogilvy Group Germany und Teil des im Dezember 2025 neu aufgestellten Group Boards, das Integration und Zusammenarbeit stärken soll, bei gleichzeitig bewusst erhaltener Differenzierung der einzelnen Agenturmarken im Markt. Sie kommt von BBDO, damals noch eingestellt von Marianne Heiß, und übernimmt ihre Rolle in einem Moment, in dem sich das Agenturgeschäft spürbar verschiebt. Das klassische Modell aus Stunden, Auslastung und pyramidenartiger Organisationsstruktur gerät unter Druck. Einkaufslogiken verändern sich, KI stellt die Frage nach Effizienz und Wertschöpfung neu und Weitergabe der Effizienz und gleichzeitig steigt der Anspruch, Kreativität wirtschaftlich sauber zu steuern. Wir wollen heute genau darüber sprechen. Wie tragfähig ist das Agenturmodell noch? Was macht AI mit Pricing, Leistung und Selbstverständnis? Und welche Rolle spielt eigentlich Finance in dieser intensiven Transformation der Branche? Eher Korrektiv oder echter Treiber? Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, liebe Alessa. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir. Und ich weiß gar nicht, Marianne war zu Gast in meinem Podcast und ich glaube, danach hatte ich keinen CFO und ich finde, es ist dringend Zeit.
Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf und auch diesen Bereich mal repräsentieren darf.
Unbedingt. Und ja. So viel kann ich verraten aus unseren Gesprächen, die wir vorher hatten. Du gehörst definitiv zur gestaltenden und treibenden Partei. Insofern freue ich mich riesig, einen Deep Dive mit dir zu machen in die Themen. Ich habe es schon angeteasert im Intro eben, das klassische Agenturmodell basiert immer noch stark auf Stunden, auf Auslastung, am Ende auch auf einer besonderen Art der Hierarchie und Organisationsstruktur in Agenturen. Und so ein Stück weit hat man das Gefühl, auch wenn alle ewig schon darüber diskutieren, dass sich noch nicht so wahnsinnig viel verändert hat oder andersrum, dass man es immer noch nicht so richtig wahrhaben möchte. Und eher auf der Suche ist nach, okay, jetzt ist es eben nicht mehr Stunden, aber wir werden ein neues System finden und in dem können wir dann wieder für einige Jahre oder Jahrzehnte unsere Ruhe finden.
Ja.
Wie ist dein Blick gerade so auf das Thema? Was treibt dich da um?
Also ich sehe das auch so. Wir müssen uns natürlich verändern, aber die Realität ist schon ein bisschen so, wie du es gerade beschrieben hast. Denn wenn ich in einen Procurement-Prozess oder auch in Pricings reingehe, ist es trotzdem einfach immer noch sehr anhand von Stunden, allein wie der Aufbau der Abfragen ist mit den Einkäufern, ist es leider immer noch ein bisschen, dass wir da irgendwo noch da stehen. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach anfangen, sehr smart diese Gegebenheiten halt zu bespielen. Also wo setzen wir unseren Fokus? Wie bepreisen wir nachher? Dass wir halt einfach uns an diese Gegebenheiten einfach ein bisschen anpassen und sagen, wo haben wir den Hebel nachher zu sagen, okay, ist es die Seniorität, sind wir Businesspartner, bepreisen wir da einfach stärker, weil natürlich der Trend, wie du es ja auch schon ein bisschen angeteasert hast, Effizienz, wir werden andere Treiber haben, wo ja einfach eine Selbstverständlichkeit auch einhergeht, dass da Effizienzen und dann halt auch Einsparungen da sind.
Du hast jetzt auch gerade im ersten Statement den Einkauf erwähnt. Insofern lass uns doch einfach, weil es jetzt gerade irgendwie schon so auf dem Tisch liegt, mal reinhüpfen. Also wie nimmst du die Offenheit der EinkäuferInnen wahr in diesen Verhandlungen, sich auch auf andere Modelle einzulassen? Weil es ergibt ja immer das Totschlagargument der Vergleichbarkeit und der Sorge, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht, wenn die eine Agentur in dem Modell anbietet, die andere in jenem Modell. Gleichzeitig wissen wir auch, wie wenig vergleichbar nachher Stundensätze sind, wenn man Volumina anzieht, wenn sich Scopes verändern. Ja. Also wie geht ihr vielleicht auch heute in Einkaufsgespräche versus noch vor 5 Jahren rein und wie nimmst du auch den Verhandlungspartner auf der anderen Seite des Tisches wahr?
Also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ich finde das Klischee von dem schlimmen oder der schlimmen Einkäuferin, was man ja immer so, ne, dass die sehr hart sind, das finde ich gar nicht, sondern die sind immer super freundlich, sehr offen, sehr transparent. Und in den großen Konzernen ist es dann wirklich immer noch so, ne, dass man dann halt gesagt wird, die eine Agentur hat das abgegeben, seid ihr bereit, das mitzugehen? Also das ist schon da. Ich finde es immer wichtig oder die Chance zu haben, das versuche ich immer herauszuhören, auch wenn es ums Pitchen geht oder wenn ich auch mit den Teams zusammen mich abstimme, haben wir irgendwie die Möglichkeit, mehr Kontext zu geben. Also ein bisschen eine Preislogik, nicht nur eine Excel, weil ich finde, eine Excel sagt eben nicht, meistens nicht das, was der Gedanke auch dahinter ist. Also wo finden wir eine Möglichkeit, ein bisschen das zu platzieren, wie wir da herangegangen sind. Und das ist unterschiedlich. Ich glaube, in den ganz klassischen großen Konzernen ist das manchmal halt leider einfach nicht so da. Und da ist einfach schon eine Veränderung, finde ich, sehr A mit B wird verglichen. Also das ist schon so.
Hast du das Gefühl, wenn Pitch-Beratungen involviert sind, dass die schon auch die Rolle der Moderatoren übernehmen, zu sagen, in der Branche wird das gerade diskutiert, überleg doch mal, ob es auch andere Möglichkeiten des Pricing-Ansatzes gibt. Also nimmst du die als Supporter dieser neuen Modelle wahr oder halten sie sich dann doch im Hintergrund und der Einkauf führt?
Also in meinen Erfahrungen war es tatsächlich einfach immer nur mit dem Einkauf. Mhm. Also da habe ich jetzt nicht, und wir hatten auch Pitch-Beratungen mit dabei, aber da habe ich jetzt nicht das wahrgenommen, dass es da, also gerade wenn es um Verhandlungen oder Pricing oder sowas ging, da war ganz klar Finance, also die Agentur alleinstehend mit dem Einkauf direkt in Verbindung. Mhm. Das wäre wahrscheinlich was, vielleicht ist es im Hintergrund und ich habe es nicht mitbekommen, ich will es keinem absprechen, aber wahrscheinlich wäre das schon gut, da einfach ein bisschen zu supporten und ein bisschen Kontext auch zu geben.
Hattet ihr schon mal den Fall, weil das finde ich total spannend, ja, wirklich auch mal zu schauen, ob es da eine Entwicklung gibt in diese Richtung, dass ihr vom Kunden gebeten werdet, mal einen Vorschlag zu unterbreiten, wie ihr ein sinnvolles Pricing-Modell etablieren würdet?
Tatsächlich glaube ich noch nicht.
Wäre doch eigentlich total schön, oder? Wenn wir mal die Kreativität der Branche in diese Fragestellung einfließen lassen könnten, weil auch das heißt ja nicht, dass wir uns einfach mehr Geld unter Nagel reißen wollen, sondern wie können wir, und es geht ja in Einkaufsverhandlungen immer um Win-Win, das muss man sich immer wieder bewusst machen, also wie können wir ein System schaffen und bauen, das langfristig tragfähig ist, was dem Kunden nicht nur günstige Einkaufskonditionen beschert, sondern eben auch stabile und erfahrene Team-Setups mit einer hohen Qualität auf der anderen Seite. Ne? Ja. Und da ist so meine Erfahrung, es ist nicht so dieses, wir kommen vom Stundenmodell und wechseln jetzt auf ein performancegetriebenes Modell oder auf ein, ich sage jetzt mal, Paketpreismodell, sondern was ich immer stärker wahrnehme, sind hybride Ansätze oder sind auch Ansätze, dass man merkt, bei dem einen Kunden funktioniert diese Art und Weise besser, weil es da einfach resoniert zu bestehenden Strukturen und der Art von Projektgeschäft, die es gibt. Bei dem anderen Kunden braucht es eine ganz andere, intensivere Art der Beschäftigung. Da greifen vielleicht für gewisse Bestandteile auch wieder Retainer-Modelle. Und beim dritten ist es so, dass du sagst, die sind so stark mit ihren Data-Hubs und der Transparenz des Erfolgs der einzelnen Maßnahmen, dass man meinetwegen auch für einen gewissen Anteil auf performancebasierte KPIs steuern kann. So, und das fände ich eigentlich total spannend, das viel stärker zu öffnen und nicht in so einen Automatismus zu verfallen.
Ich glaube, dieser Automatismus ist ja auch immer, umso größer es ist und umso größer der Einkauf ist, umso eher hat man ja die Gefahr, dass es halt sehr vergleichbar sein muss. Mhm. Und das ist natürlich in den Netzwerkagenturen oder wo ich jetzt immer war, natürlich auch oft sehr, sehr große Pitches, große Verfahren, dass es dann natürlich eher wirklich sehr automatisiert und standardisiert ist. Mhm. Aber ich bin absolut bei dir. Ich finde, dass man einfach unterschiedliche Ansätze eigentlich einbringen müsste. Auf jeden Fall.
Und sag mal zu der Rolle, ne, wenn es so um das Einkaufsverhandlungsthema, jetzt sind wir ja gleich in die Vollen gegangen, einmal so ein bisschen abzurunden. Wie kann man sich das vorstellen, auch in deiner Rolle als CFO? Mhm. Bist du jemand, der das im Hintergrund mit vorbereitet, die Teams befähigt, das gut zu argumentieren, gleichzeitig guckst, ist es auch rentabel für unsere Agentur oder die Agenturgruppe? Oder bist du die Person, die dann auch am Tisch sitzt und die Verhandlungen führt und zur Not aufsteht, wenn eine Grenze überschritten ist? Also wie ist auch so ein bisschen die Interaktion, das Rollenspiel? Ja,
also ich bin immer dabei, ist mir auch wichtig. Aber mir ist auch sehr wichtig, dass natürlich immer eine Person auch inhaltlich, also wir sind, ich würde jetzt nie alleine nur aus Finance-Sicht reingehen, sondern ich brauche auch jemanden, der dann auch inhaltlich natürlich erklärt, warum haben wir das genau angesetzt, die Anzahl, leider dann wahrscheinlich auch wieder Stunden, oder die Preise, einfach um das auch zu plausibilisieren und auch zu erklären. Und ich finde, das ist auch, das muss sich dann auch der Einkauf anhören, dass es dann nicht nur hart um Zahlen geht, sondern eben auch ein Kontext, weil eine Zahl hat ja immer eine Geschichte. Ne?
Absolut, also. Ja, klar.
Ja.
Und sag mal nochmal jetzt einen Schritt wieder rausgezoomt, ne? der große ganze Blick auf das Geschäftsmodell von Agenturen. Man liest ja auch viele Artikel so, das Geschäftsmodell ist in einer Sackgasse. Mhm. Wie gehen wir jetzt damit um, dass wir eben nicht mehr ganz, ganz viele JuniorInnen haben, wenige an der Spitze, wenige teure Menschen, viele günstigere. Mhm. Jetzt kommt noch AI dazu, Effizienzen, die weitergegeben werden. Also was sind auch so die Überlegungen, die du dir machst, die du vielleicht auch mit CFO-Kollegen mal teilst, so in Gedanken, wie sind Modelle oder die ihr auch in der Ogilvy Group diskutiert? Ja. Also was sind so, ja, wie soll ich sagen, ist ja fast so eine Spieltheorie, zu überlegen, in welche Richtung die Wette aufgeht.
Ja, also ich empfinde tatsächlich, vielleicht ist es auch speziell bei uns ist die Pyramide teilweise etwas sogar verkehrt herum. Also es ist fast eher ein bisschen Juniorenmangel. Was ich schon empfinde, was sich verändert hat, ist, dass eben, ich glaube, wir kennen es alle, wir kommen in ein Meeting mit dem Kunden und es wird eher kritisch beäugt, dass viele seniorige Leute von der Agenturseite mit dabei sind. Das hat sich ja schon geändert. Also dass man einfach, ich glaube, die Bereitschaft, seniorige Expertise auch zu bezahlen, das finde ich ist eigentlich ja eine gute Entwicklung. Wir müssen ja auch mal die guten Sachen sehen und nicht den ganzen Tag darüber sprechen, wie schlimm alles ist. Das sehe ich schon auch und das, glaube ich, da müssen wir unseren Fokus drauf setzen, dass wir sagen, okay, was ist denn der Mehrwert, den wir schaffen und das eben mit einer hohen Seniorität dann auch bepreisen. Also, dass wir gucken, das versuchen wir jetzt auch, wo legen wir ein bisschen den Fokus auch in der Konzeptionphase, im Kreativen, wirklich als Businesspartner mehr und dann das Exekutive hinten, da dann halt im Endeffekt dann auch natürlich irgendwo muss ja dann eine Preisanpassung sein, denn wenn man nur alles hochnimmt, dann wird es nicht funktionieren. Und das sehe ich schon als Shift, dass man einfach dahingehend ein bisschen anpassen muss. Und wahrscheinlich, es ist ja dann auch immer, okay, jetzt möchte keiner mehr in eine Werbeagentur. Es wird so ein bisschen das mitgegeben, dass jetzt keine Junioren mehr kommen. Ich glaube, das Profil verändert sich. Wir brauchen ja trotzdem Junioren. Wir brauchen ja Junioren, um überhaupt wieder tolles Personal im Mid-Level Senior überhaupt dahin zu kommen. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen anders auf die Dinge gucken. Und das ist, glaube ich, so unsere Strategie, wenn wir ans Pricing gehen, wo schaffen wir gerade den Mehrwert und wo sieht der Kunde nachher auch den Mehrwert, den er dann auch gerne bezahlt.
Ja, absolut, ne? Weil das ist ja auf der einen Seite die schöne Entwicklung, dass es durch eine immer größere Komplexität und letztlich auch ein Sicherheitsbedürfnis, der Wunsch nach Orientierung, eben den Bedarf an senioriger Expertise in den Teams braucht. Und gleichzeitig ist ja auch spannend, wie du sagst, ne, dass wir eigentlich da, wo wir den Wert, wirklich auch den Wertbeitrag haben, eben auch das Pricing entsprechend anziehen. Und da, glaube ich, jetzt mal rückblickend über die letzten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich auch den Fehler gemacht, dass wir vieles viel zu günstig hergegeben haben aus diesem Bereich. Also fast manchmal wie so ein Add-on.
Total.
Und dann aber sehr stark auch über die Exekution uns Deckungsbeiträge wieder zurückgeholt haben, am Ende auch übers Volumengeschäft. So, und das ist jetzt eben immer stärker Commodity, wird automatisiert, vielleicht liegt es irgendwann auf Kundenseite, weil die dann Automatisierungstool und Technologie dafür entsprechend haben. Und ich glaube, es ist ein Umdenken. Kürzlich habe ich in einem Gespräch, das fand ich eine sehr, sehr schöne Beobachtung, habe ich gehört, also Geschäftsführer von Agenturen haben ja häufig gar keinen hohen Billable-Anteil auf den Kunden und auf den Etats. Und eigentlich sind sie ja unbezahlte Außendienstmitarbeiter, wenn man so will. Also nicht unbezahlt, weil sie kein Gehalt bekommen, das sicher nicht, sondern weil der Kunde es nicht bezahlt. Ja. Und es gibt aber ja ein immer stärkeres Bedürfnis, eben auch auf einem Geschäftsführungs- oder zumindest Management-Level eben auch Menschen mit der Expertise und Erfahrung am Tisch zu haben. Und ich glaube, da müssen Agenturen sich auch an die eigene Nase packen, das nicht sozusagen einfach nur wie einen guten Service zu haben, sondern eben zu sagen, nein, die Logik muss sein, natürlich schreibst du deine Stunden genauso und natürlich muss es ein Ziel sein, dass du, wie auch Partner einer Unternehmensberatung, billable bist.
Absolut.
So, das finde ich ein ganz wichtiges Umdenken und das kann ja einfach mal jeder bei sich selbst anfangen an der Stelle.
Ja, ich glaube, es ist der Klassiker zu sagen im Pricing, okay, wir gucken uns jetzt einmal die Rate Card an. Ja gut, Managing Director, den setzen wir erstmal auf null, weil das ist ja unser Goodie, das ist ja sowieso, das ist sowieso dabei und absolut, wie du sagst, ich glaube, das sind gerade diese Rollen sind essentiell und habe ich jetzt auch in der Vergangenheit gemerkt, in den letzten mit Kunden einfach, dass das einfach abgefragt und auch gewollt wird.
Mhm. Du hast eben geschildert, eure Struktur ist gar nicht so sehr die Pyramide, sondern fast eher andersrum, was ja möglicherweise auch, also einerseits Network immanent ist auf eine Art, aber dann natürlich auch durch viele Agenturen und die auch gezielt herbeigeführte Differenzierung innerhalb der Gruppe, der du für den Finance-Part ja auch vorstehst. Also was ist deine Theorie, wie wird sich so die Struktur der Organisation verändern, wenn man auch über Seniorität und Level nachdenkt? Ist es dann eher so ein Diamant oder?
Das ist eine schwere Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, also ich finde es trotzdem immer noch sehr, sehr wichtig, dass wir immer noch einen starken Unterbau und dass wir auch diese Pyramide weiterhin wieder als Pyramide und nicht verkehrt herum haben. Und natürlich müssen wir uns immer mit dem, also ich finde immer, manche Strukturen sind eben, die kann man ja nicht von heute auf morgen ändern, sondern dann muss man halt einfach sehr smart gucken. Und das sind eben auch Gespräche, die ich dann führe, wenn wir über KPIs und wie führen wir einen Kunden, dann ist das halt natürlich auch ein Benefit, so viel senioriges Personal auf dem Kunden zu haben. Aber natürlich hat das ja auch einen Impact. Also natürlich kann man sich dann nicht beschweren und sagen, naja, aber ich habe ja jetzt gar kein Riesenteam. Ja, natürlich, weil dann geht die Rechnung ja nicht mehr auf. Also ich glaube, es ist ein Prozess und ich finde es wichtig, dass immer noch Junioren eingestellt und ausgebildet werden. Und aber auch, dass es nicht von heute auf morgen, ja.
Und sag mal, ist euer Ansatz so ganz pragmatisch, dass ihr sagt, irgendwie, ja, wir setzen jetzt den Managing Director Level von null auf den Stundensatz, der es halt ist. Könnt ihr das einfach machen und die Reaktanzen bleiben einigermaßen aus? Gibt es dafür ein Verständnis? Weil ich könnte mir auch vorstellen, es ist ja eigentlich auch unangenehm, wenn ein Kunde dann sagt, nö, das sehe ich gar nicht, dass ich ja jemanden bezahlen muss. Und denkst so, naja, also an wie viele Meetings erinnern Sie sich, wo Management mit am Tisch saß? Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht gibt es gar nicht so eine große Gegenwehr bei dieser Art von Position.
Ja, ich glaube generell tendieren wir Agenturen, und da nehme ich mich absolut mit rein, immer, vielleicht devot ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon sehr zurückhaltend auch mit Forderungen zu sein. Und ich habe jetzt schon immer wieder Beispiele gesehen, wo man auch vielleicht einfach mal was einfordern muss und wir auch ein bisschen mutiger sein dürfen, auch eine Forderung zu stellen. Ja, und wir uns da manchmal gar nicht trauen. Und was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Ein bisschen Gegenwehr, ja gut, dann ist es vielleicht nicht die Summe X oder der Stundensatz, sondern dann findet man irgendwie eine Mitte, aber zwischen null und ein bisschen was ist ja, man kann ja darüber sprechen.
Das stimmt. Ich habe mal in einem sehr schönen Pricing-Strategiebuch gelesen, das Prinzip Anchor High.
Absolut.
Also, dass man einfach, indem man mal was hinstellt und in dem Moment wäre es ja gar nicht high, sondern das, was eben auch der Gegenwert der Beratungsleistung ist an der Stelle, ist einfach mal zu benennen.
Ja.
Und dann am Ende wird man mit mehr rauskommen als mit null.
Ja.
Das sollte mal der Mindestanspruch sein.
Genau.
Aber ich glaube auch, wie du sagst, dass wir uns einfach gewahr werden, dass man diese Dinge durchaus diskutieren muss. Und einfach am besten damit anfängt, indem man aufhört zu theoretisieren und es ausschließlich in Beiträgen zu verarbeiten oder in Selbstgesprächen, sondern einfach ganz konkret mal auf dem KVA oder in einem Einkaufsgespräch oder, weil dann müssten ja schon von der anderen Seite auch gute Argumente kommen, warum das nicht so sein sollte.
Und es ist ja, also Stundensätze sind ja eins, aber es fängt ja, also wenn man sich teilweise die Vertragsgestaltung anguckt, fangen wir mit Zahlungszielen an. Nutzungsrechte, all diese Dinge, die ja damit einhergehen und dann ja auch nochmal einen Impact haben. Ich finde auch, das nimmt eine Dynamik an oder eine Selbstverständlichkeit. wo ich auch denke, also von 30 Tagen Zahlungsziel, die sehe ich als Start relativ selten. Und das ist auch was, was ja auch eine Agentur beeinflusst. Also es ist ja nicht nachher nur der Stundensatz.
Absolut, ja klar.
Also es ist ja einfach vieles, wo man auch mal sagen kann, nein. Oder zumindest.
Ja, oder man dann sagt, und das verstehe ich ja auch, wenn, ich sag mal, Konzerne dann eben auch gewisse Networking-Capital-Vorgaben haben, zu sagen, ich sehe deinen Punkt, aber dann reden wir bitte über unsere Stundensätze.
Genau, es ist ja dann
so,
eine Verhandlung.
So, weil dann Stichwort Win-Win an der Stelle, und das muss ja das gemeinsame Ziel sein, dass beide Seiten dann auch die, es hilft ja auch dem Einkauf nichts, einen völlig unterlegenen Partner nachher zu haben, der gar nicht mehr die Stärke hat, das dann eben auch gut umsetzen zu können. Sag mal, kommen wir nochmal von einem disruptiven Feld in das andere. Wir haben es vorhin schon mal angerissen, das Thema AI, Automatisierung, massive Effizienzen, auch in der Steigerung des Outputs, auch in der, wie soll ich sagen, irgendwie Abkürzung von Aufwänden, die es früher gab, weil vieles jetzt viel schneller ist. Hast du schon häufiger die Frage gehabt, egal bei Bestandskunden oder bei Neukunden, wie gebt ihr denn jetzt eure Einsparpotenziale an uns weiter? Oder was seid ihr bereit, runterzugehen durch den Einsatz von AI?
Ja, ich habe, glaube ich, jetzt in der, also seit letztem Jahr, glaube ich, kein Pricing Sheet mehr gesehen bei keinem Pitch, wo nicht eine AI-Effizienzeinsparung ist. Über jetzt die nächsten Jahre, also es ist mittlerweile. Was ich gesehen habe, fast ein Standard und eine Selbstverständlichkeit. Und immer zu sagen, es ist ja eine Effizienz und immer eine Einsparung, so einfach ist es ja nicht. Also ja, auf jeden Fall. Bei Bestandskunden habe ich es jetzt bis jetzt noch nicht, sondern es ist eher wirklich im Neugeschäft und wenn neu verhandelt wird, da sehe ich es eigentlich immer.
Und wirklich ganz, ganz neugierig, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele der Zuhörende das interessant finden, wie kommt diese Art der Abfrage dann daher? Also geht es einfach um die pauschale Ansage, wie viel Prozent des Budgets als Rabatt angeboten wird, also der Automatisierungsrabatt sozusagen oder Effizienzrabatt? Oder müsst ihr in einzelne Gewerke runterbrechen, vielleicht auch auf Jahre, so im Sinne des Hockeystick-Effekts, weil über die nächsten Jahre wird das ja noch viel größer, als wir das heute absehen können? Also erste Frage wäre, wie gestaltet sich das? Also in welcher Art muss man es prognostizieren und auch eintragen und ja auch verbindlich abgeben? Und wie näherst du dich oder wie nähert ihr euch letztlich auch dieser Frage? Weil es ist ja so ein bisschen Glaskugelmodus.
Ja, also es ist tatsächlich in Prozenten meistens. Es kann auf, ich habe es gesehen, auf ganzen Paketen, dass man dann sagt, die nächsten 3 Jahre, was ist prozentual drin? Es gibt aber auch wirklich runtergebrochen dann in Einzelbereiche, also sowohl als auch, würde ich sagen. Und dem Annähern, da stimme ich dir zu, es ist ein bisschen in die Glaskugel gucken, weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, keiner ist zum jetzigen Zeitpunkt zu 100% weiß genau, wie man sich allen Sachen stellt. Und von daher ist es einfach ein bisschen ein Abschätzen und dann eigentlich, welche Bereiche sind denn wirklich davon beeinflusst? Es ist ja nicht überall, ist ja AI ein Treiber für eine Effizienz. Also klar gibt es, hilft es hier und da, aber es ist ja nicht automatisch gesagt, es hat eine Einsparung. Also das ist ja nicht der Fall. Und deshalb glaube ich, ist es da so ein bisschen Mittelweg, wie man sich da annähert.
Ja, und es ist ja letztlich auch ein bisschen die Wette auf die Zukunft. Ja. Also wenn du oder ihr Preise kalkuliert, dann müsst ihr die ja auch einigermaßen auskömmlich kalkulieren, damit das ganze System funktioniert und am Ende kein Verlust hängen bleibt. Und ich finde, gerade wenn man sich auf einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren committet und dann möglicherweise auch noch weiter steigende Rabatte anbietet, kann man ja noch gar nicht absehen, ob sich das, was wir uns alle hoffen und wünschen und so weiter, auch genau in dieser Form einstellt. Weil was ich gelesen habe, jenseits unserer Branche, wenn man sich die Wirtschaft anguckt, wie viele Investitionen in AI geflossen sind und wie wenig davon bisher eigentlich wirklich auch zurückgeflossen ist an ökonomischer Einsparung. Mhm. Da waren jetzt viele sehr irritiert, die sehr viel Geld investiert haben, dass das nicht viel schneller geht.
Ja.
Und das ist ja auch die eigene Erfahrung, dass man schon merkt, dass gewisse Sachen jetzt erstens möglich sind, zweitens schneller möglich sind, drittens viel mehr Output-Generierung erlaubt. Nur heißt das dann immer, dass man auch überall schneller wird, weil die Beschäftigung damit muss bezahlt werden. Am Ende ja auch die ganzen Software-as-a-Service-Kosten, die explodieren. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber fliegen ja einem um die Ohren. Ne? Also angefangen vom HR-Management-Tool bis zum Finance-Tool. Dann hast du jetzt die ganzen Bildgenerierungs-, Videogenerierungs- und ähnliche Plattformen. Also dann teilweise nach Abfragen. Und klar, wenn die ganze Organisation draufstürmt, dann kann dir natürlich das Budget da an der Stelle auch schnell mal in die Knie gehen. Das finde ich eben auch interessant, ne? Dass man auf der einen Seite, und so haben wir es eben auch zuletzt gemacht, so ja, es gibt Einsparungen, aber es gibt auch Zusatzkosten in Technologie, die wir sehr gezielt für euch einsetzen und aufbauen. So, also da finde ich es auch wichtig, dass man eine Balance hält.
Ja, und das auch transparent einfach dann auch diskutiert, zumindest, zumindest anzubringen.
Ja,
auf jeden Fall.
Vielleicht noch eine Frage, weil man muss logischerweise nicht in die Details gehen, das wollen wir auch nicht, aber gibt es gewisse Annäherungsszenarien, wie man so etwas, also einen solchen, ich sag mal, technologieinduzierten Rabatt ermitteln kann? Guckt ihr, also mir ging es zum Beispiel so, ich habe in die BVDW-Studie geguckt zum Thema AI und habe gesagt, okay, was sagt die Branche, was an Einsparungen möglich ist in Umfragen? Dann Sternchen gemacht und habe gesagt, siehe auch BVDW-Erhebungen, weil ich dachte, gut, das ist ja so das einzig Belastbare, was mal da draußen ist. Ist aber nicht leicht, weil im Zweifel kannst du dich natürlich sofort aus dem Rennen schießen, wenn einer sagt 20%.
Ja, es ist schwierig. Also es ist einfach schwierig. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob das dann nur ein Finance-Thema. Für mich ist dann auch wichtig, die es ja nachher wirklich bearbeiten und mit diesen Tools arbeiten und dann auch das bewerten können. Da brauche ich ja auch ein Feedback. Also klar könnte ich jetzt irgendeine Zahl da reinschreiben, aber ich bin ja dann auch nicht nachher die es gewährleisten muss. Und deshalb vertraue ich da dann natürlich auch den Kollegen oder Kolleginnen, die eben da auch schon eine höhere Expertise haben. Und da ist es dann einfach ein Annähern. Aber ich glaube, sowas ist auch nicht schlecht, Kim.
Ja, oder? Also es war so ein, ich habe gedacht, gut, da gibt es so eine Studie, das ist eine neutrale Erhebung. Da kann man sich zumindest auf irgendwas berufen und beziehen, solange wir ja alle noch in so einer Findungsphase sind, sind ja so neutrale Quellen eigentlich nie wirklich verkehrt. Ne?
Ja.
Das stimmt. Lass mal noch, weil du hast vorhin gesagt, dass es ja auch wichtig ist, wie steuert man die einzelnen Projekte und die sich verändernden Rahmenbedingungen. Erzähl du gerne mal, weil ich habe ja vorhin gesagt, ne, dass ihr unter einem Dach und du auch in deiner Rolle als CFO eben verantwortlich bist für mehrere Agenturen, die auch sehr klar voneinander differenziert positioniert sind. Wie anspruchsvoll ist das in der finanziellen Steuerung?
Das ist schon anspruchsvoll. Ja. Also am Ende des Tages, und jetzt habe ich ja auch Vergleiche, ist es dann doch ähnlich und es hilft natürlich einfach, wenn mit dem Werdegang, den ich ja habe, wirklich von Praktikantin bis zur letzten Instanz, das alles irgendwie mal mitgemacht zu haben, kann man natürlich inhaltlich ganz anders einsteigen. Und das tue ich auch in meiner Rolle. Also ich glaube, das braucht es auch immer noch, dass ich mich dann wirklich auch hinsetze und das auch verstehe. Also ich glaube, es braucht auch ein Verständnis füreinander. Weil vielleicht funktioniert ein Kunde so oder so nicht, aber es hat ja auch immer irgendwelche Gründe, wieso etwas nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass man es dann einfach so sein lässt, aber es ist schon komplex und ich gucke mir schon auch sehr detailliert die Dinge auch an, in unterschiedlicher Intensität, denn es sind drei Agenturen. Und da muss man natürlich einfach ein bisschen schauen, wo ist gerade der Fokus, was braucht auch mehr Fokus und dementsprechend agiere ich dann, würde ich sagen.
Was würdest du sagen, wo entstehen in eurem Setup eben auch so echte Synergien?
Also ich versuche schon, gerade auch in meinem Finance-Bereich, dass wir integriert miteinander arbeiten. Also auch, dass da ein Austausch da ist und auch ein Verständnis. Und das ist schon, dass ich das und die KPIs sind auch, ich möchte auch da einheitlich steuern. Mhm. Also ich möchte nicht sagen, ihr habt das Ziel und ihr habt das Ziel, sondern es sollte schon einheitlich bemessbar sein, denn am Ende des Tages stehe ich ja für eine Gruppe, die konsolidiert dann auch Ergebnisse zeigt.
Das heißt, ihr steuert wahrscheinlich mittlerweile auch nach einer P&L, ne? Also diese Phase habt ihr hinter euch gelassen, dass jeder seine eigene P&L hat, dass jeder für sein eigenes Fürstentum kämpft.
Also es ist trotzdem so, dass natürlich jeder seine Verantwortung hat, aber ja, also ich bin dann verantwortlich für eine P&L, aber wir gucken schon sehr einzeln auf die Agenturen. Das ist auch, glaube ich, wichtig, die einzelnen, ja, die unterschiedlichen Herausforderungen und auch die Eigenmarken dahingehend auch unterschiedlich zu betrachten.
Jetzt ist ja so ein Teil einer Transformation, wie wir sie alle in der Branche gerade erleben, auch immer das Thema Strukturen und da vor allem ja auch so ineffiziente Strukturen. Mhm. Ne? Also wo sind Dinge, die schon immer so waren, die dann keiner mehr angeguckt hat? Und ich habe immer das Gefühl, gerade Menschen, die eben auch ein bisschen frischer in einer Rolle sind oder auch anders geprägt sind, da nochmal neu drauf gucken, ja auch eine große Chance sind für die jeweilige Agentur oder Agenturgruppe, eben auch diese Felder einmal anders zu sehen oder auch andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Kannst du sagen, aus deiner Erfahrung, jetzt unabhängig ob BBDO, Ogilvy oder so, wo du sagst, so ja, in diesen Dingen stecken typischerweise Ineffizienzen oder so ist es euch ergangen und das waren sehr konkrete Handlungsfelder, die du auch mit deinen KollegInnen angegangen bist.
Also ich glaube, viele Ineffizienzen ergeben sich, wie Kunden geführt werden von Agenturen, nämlich ein bisschen noch aus der Denke heraus das klassische Retainer-Modell. Mhm. Also immer on demand da sein, wirklich Teams stellen, obwohl es ja auch dahingehend gar nicht mehr so ist. Es ist ja sehr viel projektbasiert, auch da eine Unsicherheit. Und da muss man, glaube ich, schon, da entstehen viele Ineffizienzen und die muss man dann schon auch aufbrechen. Und das tue ich auch, dass man einfach sich anguckt, okay, was bezahlt denn der Kunde nachher? Das muss ja schon zueinander passen. Und da saubere Prozesse, und ich glaube, da ist fast jede Agentur noch ausbaufähig, dass man einfach ordentliche Prozesse und sich immer hinterfragt, ein gewisses Overdelivern ist ja in einem gewissen Maße. Okay, ich finde immer, man muss sich dessen bewusst sein, wo investiere ich, wo sage ich, ich gehe die extra Meile und nicht im Blindflug, weil wir es schon immer so gemacht haben. Also es muss immer eine Erläuterung oder eine Klarheit da sein. Und ich glaube, die fehlt manchmal in Agenturen, eine komplette Transparenz zu haben. Und das versuche ich auch als Partner auch für die Teams zu sein. Nicht nur auf eine Excel zu gucken, zu sagen, es funktioniert nicht, sondern ein Instrument zu bieten, dass sie auch ins Handeln kommen, dass einfach eine Awareness da ist, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Und es ist ja eine Kettenreaktion, weil ich mache das ja nicht, weil ich nerven möchte, sondern wir wollen ja, dass die Agentur funktioniert und dass nicht jeder völlig überarbeitet ist und Überstunden machen muss und dass wir tolle Sachen machen können. Wir sind halt ein Unternehmen. Das haben wir ja manchmal vergessen. Und das ist so ein bisschen mein Antrieb, Ineffizienzen zu lösen, um nachher einfach frei zu sein, um ein gutes Produkt zu schaffen.
Ich glaube auch, das ist was, was mich wirklich nachhaltig beschäftigt, immer wieder die Frage, warum fällt es eigentlich Menschen in Agenturen so schwer? Also ist es vielleicht auch durch die größere Unsicherheit von Vertragskonstellationen und eher Rahmenverträgen statt zugesagten Budgets und Retainern dieses, oh Gott, wenn ich jetzt zu unangenehm oder zu pushy werde, dann kann es sein, dass der Kunde sagt, ihr nervt oder immer habe ich Kostendiskussionen mit euch, ich ziehe es jetzt ab und gehe zu XY oder reduziere das an der Stelle oder mach's in-house oder mach irgendwas anderes. Also ich habe das Gefühl, daher rührt eine große Sorge. Dann gibt es natürlich eine starke Phase der Prägung durch Retainer-Modelle. Das ist einfach, ich sag mal, immer wie im Schlaraffenland floss der Honig. Und dann ist man über diese Zeiten geprägt. Und Menschen, die heute auch immer noch in Führung sitzen, waren natürlich auch Kinder dieser Zeit und sind gar nicht mit der Sensibilität in der Branche groß geworden, darauf zu achten. Also das treibt mich so um, weil das ist ja ein Mindset-Thema, dass man auch, wie du vorhin gesagt hast, natürlich sollten wir selbstverständlich auch für Management-Positionen Stundensätze auf KVAs setzen. es einfach zu tun, es einfach mal zu machen. Und deswegen ist man ja salopp gesagt kein Arschloch, ja. So, sondern man kann es ja auch gut erklären. Ja. Aber ich habe häufig das Gefühl, man scheut sich schon vor dieser ersten Hürde, es mal zu versuchen.
Total. Und ich glaube, man kann da auch gar keinen Vorwurf machen, weil wie du sagst, man kommt ja auch aus einer Zeit und die Zeit ist ja gar nicht so lange her. Also ich kenne die ja auch, wo große Retainer Summen geflossen sind, wo man sich dachte, da funktionierte das noch alles. Und natürlich war da musste das halt in dieser Form nicht sein. Und da ist, glaube ich, umso wichtiger, gerade dann auch eine Finanzer oder einen Finanzer zu haben, der das dann auch liebevoll ist, vielleicht jetzt das falsche Wort, aber einfach es mitträgt und auch mit erklärt, warum es wichtig ist. Und ich glaube, wenn da ein gegenseitiges Verständnis füreinander ist, dass dann auch diese Entwicklung kommt. Aber sie ist natürlich ein bisschen ein Prozess und es ist auch Arbeit, das muss ich schon auch sagen. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, diese Sorge vor dem Kunden. Ich hatte mal vielleicht eine Anekdote. Ich hatte mal einen Kunden, der zu uns als Agentur gesagt hat, sie seien die Cash Cow. Und das fand ich sehr spannend. Und da haben wir auch einfach mal aufgezeigt, was ist denn überhaupt, was investieren wir denn in den Kunden? Und auch einfach mal dieses Gespräch ohne Vorwurf, nicht irgendwie negativ. Den Satz habe ich nie wieder danach gehört. Also manchmal muss man sich auch einfach trauen in die Diskussion oder zumindest dahingehend auch einfach mal zu sagen, es gibt auch eine andere Seite und die wird vielleicht auch dann gar nicht so in der Form gesehen.
Ein Gedanken, Alessa, den du vorhin gesagt hattest, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ne? Diese Entwicklung weg von Retainer-Geschäft hin zu Projektgeschäft. Und daraus resultiert ja auch eben, resultierte ja die Antwort auf die Frage, wo entstehen eigentlich Ineffizienzen in den Strukturen? Und der Kollege Roland Böß von Scholz & Friends hat es mal so schön formuliert in einer Kundeagenturstudie, dass er gesagt hat, ja, die Zahnpasta ist aus der Tube, die kriegen wir jetzt auch nicht wieder rein. Also die Retainer-Welt wird nicht zurückkommen. Ja. Das heißt, wir müssen uns eben auf dieses Projektgeschäft und auch die Volatilität einstellen, die Teams nicht vorhalten. Was ist deine Erfahrung, jetzt vielleicht eher eine Struktur und fast eine COO-Frage, aber du bist ja nah auch am Business dran, wie genau kann es denn gelingen, dass wir Strukturen schaffen, wo es eine große Kundenexpertise gibt, eine Verfügbarkeit, falls sozusagen relativ kurzfristig die Ressourcen hochgefahren werden müssen, und aber trotzdem es auskömmlich zu kalkulieren ist für die Agenturen? Also gibt es ein Modell, auf das ihr euch verständigt habt, wie ihr bessere Beweglichkeit in die Struktur bekommt?
Also ich glaube, es ist unterschiedlich natürlich auch von der Größe des Etats, weil natürlich manche Etats bieten einfach dann auch doch so viele Projekte, dass es dann doch relativ fixe Teams gibt. Das ist unterschiedlich. Aber man muss sich, glaube ich, einfach immer wieder hinterfragen und es ist nicht für selbstverständlich, dass ich jetzt auf diesem einen Kunden bin. Also ich habe mich teilweise auch in Ressourcencalls mit reingesetzt. Also weil es einfach, das aufzubrechen, diese Selbstverständlichkeit, immer zu sagen, ja, aber ich sitze ja auf dem Kunden und da verbringe ich jetzt Wochen und Tage. Und ich glaube, dass wir schon so tolle Talente auch haben, dass man auch dahingehend auch flexibel sein kann. Natürlich hat jeder seine Stärken und ist vielleicht mehr auf Automotive oder es gibt da immer Unterschiedlichkeiten. Aber ich glaube schon, dass man da auch sich anpassen kann und auch Systeme findet.
Wir haben so ein Phänomen, das ist ganz interessant, wenn wir Kapazitätenplanung machen für die Woche, die machen wir immer freitags, dann sind alle stundenmäßig verplant.
Ja.
Und dann stellt man fest, am Donnerstag danach, guck mal, ich dachte eigentlich, du bist irgendwie 40 Stunden auf Projekten geplant, jetzt hast du aber nur 20 gebucht. Mhm. Ja, das Projekt ist dann doch nicht gekommen oder verschoben oder irgendwas. Und ich merke, dass einfach die Geschwindigkeit in den Veränderungen, das muss eigentlich schneller gelingen. Und am Ende kannst du es nur machen, indem die Leute sehr schnell Bescheid geben und sich anbieten und es nicht als Manko interpretieren, dass sie nicht gebucht sind, sondern sofort die Hand heben und es eigentlich wie so einen agenturinternen Markt gibt, der dann sofort zugreifen kann. Dieses Zeitversetzte killt uns ja.
Genau. Also das war auch was wir dann auch angepasst. Und das meine ich mit der Größe. Wir haben dann gesagt, okay, dieses diesen Prozess, okay, wir planen eine Woche voraus und es ändert sich ja so wahnsinnig schnell, dass man morgens einfach ganz kurz einen Check-in gemacht hat, wer macht heute was. Mhm. Das ist dann der Kreativverantwortliche, Geschäftsführer oder ECD oder was auch immer, plus Beratung, plus Ressourcenmanagement, um einmal zu schauen, was passiert denn heute. Das muss ja nicht lange sein, aber dann hat man zumindest einmal abgeklopft, was passiert denn heute den Tag über. Und da stellte sich heraus, da sind dann relativ viele Ressourcen und Kapazitäten frei geworden. Also das ist schon was einfach, und da will man ja auch gar keinem unterstellen, dass man rumsitzt und Däumchen dreht. Aber genau wie du sagst, einfach handheben und zu sagen, ich hab Zeit, ich kann unterstützen. Ja.
Und das andere, was wir da auch feststellen, ist, wie wichtig es wird, einen gewissen Plug-and-Play-Modus teamübergreifend zu haben. Ja. Weil wenn ich dann mal 8 Stunden habe, muss ich ja in der Lage sein, relativ schnell auf Dinge zu springen. Und da hilft es schon, wenn man denkt ja immer, das wäre nur bei unterschiedlichen Agenturen anders, aber sehr häufig ist es schon bei einzelnen Teams schon anders, wie gearbeitet wird, wie Ablagesysteme funktionieren und, Briefings, Onboardings. Ich glaube, da wird AI uns auch im Businessmanagement extrem helfen in Agenturen, dass die Menschen schneller ongeboardet werden können auf die Themen. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Feld für uns. Sag mal, was ich mir fest vorgenommen habe für unsere gemeinsame Folge, ist ein sogenannter Praxischeck. Habe ich es jetzt mal genannt, weil mich total interessiert, also mich, aber stellvertretend vor allem, glaube ich, auch die Zuhörenden, nach welchen KPIs steuern wir Agenturen eigentlich künftig das Geschäft? Hat sich da was verändert oder ist es bei euch wahrscheinlich ähnlich wie bei ganz vielen immer noch die, wie soll ich sagen, eine Auslastungsquote, die Billability, also Abrechnung, wie ist auch die Abrechnungsquote, um das Liquiditätsmanagement zu steuern? Also was sind die Key KPIs, auf die du guckst?
Also es ist tatsächlich immer noch die Contribution Margin, also ganz klassisch der Deckungsbeitrag 1. Das finde ich so wichtig als KPI, weil jetzt bin ich ja in einer Netzwerkagentur, da sind natürlich einfach Dinge, die sind so, dafür kann ja kein Berater, so, was ist das KPI, was sie mitsteuern können? Und das ist eben genau Verhältnis Personaleinsatz zu Umsatz. Und das ist für mich schon eine sehr, sehr wichtige Kennzahl. Und dann sagen wir jetzt mal, wir setzen ein Target und das wird nicht getroffen. Auch das, finde ich, ist ja dann wichtig, auch dann in eine Kommunikation zu gehen, nicht zu sagen, habt ihr nicht hinbekommen, sondern genau dann das zu machen, was du gerade beschrieben hast. Was ist denn der Treiber? Wieso funktioniert es denn nicht? Sind das aus der Historie heraus super schlechte Rates? Okay, dann passt dieses Target halt einfach hart gar nicht so. Wie werden die Stunden eingetragen? Werden die klassisch, wie wir es ja alle, wenn sie eingetragen sind, werden sie einfach blind immer 8 Stunden irgendwo und man hat gar nicht da so richtig drauf gearbeitet. Also ich glaube, man muss dann nochmal in die Tiefe gehen, um dann auch zu schauen, was gibt es für NWB-Stunden, WB-Stunden. Das sind schon noch die ganz klassischen Steuerungsfelder, die ich mir auch angucke, um einfach dann auch Entscheidungen ja auch zu treffen mit meinen Finanzdirektoren, zu sagen, okay, was sind die Targets und wie steuern wir nachher und treffen dann auch Entscheidungen hinsichtlich neues Personal einstellen. All diese Sachen müssen ja irgendwie auf irgendeiner Grundlage entscheiden.
Klar, du musst ja dann pitchen, wenn du mehr Leute haben willst.
Genau. Und dann gucken wir uns einmal den Deckungsbeitrag an und dann sagen wir, das weiß ich jetzt, müssen wir nochmal besprechen. Ja. Also wie können wir es dann anders aufstellen?
Du hast es eben erwähnt, WB und NWB, also weiterberechenbare, nicht weiterberechenbare Stunden für die Nicht-Finance.
Ja, Entschuldigung.
Unter uns, gar kein Problem, gibt bestimmt ein paar, die zuhören. Ist es da so, also wie rechnest du es, sagst du irgendwie, weiß ich nicht, die Zielgröße der Kapazitätsauslastung sind 85%, 70% davon auf Kunde, 15% Business Development, New Business, was auch immer dazugehört. Also was ist da so eure Guideline?
Also ist tatsächlich so, natürlich, und das haben wir ja gerade, da schließt sich der Kreis ja wieder etwas, natürlich ist normalerweise Managing Director wird keine 80% Billability haben. Und von daher versuche ich nicht ein zu extremes Target. Ich habe immer so 80-20, also 80% dann schon dass man verkauft ist und 20 intern, das kann man dann, glaube ich, so. Und dann, wie gesagt, dann kommt ja eine gewisse Zielgröße raus. Und dann, finde ich, muss man schon auch so fair sein zu gucken, ist das überhaupt machbar? Mhm. Also, weil wenn ich jetzt jemandem ein Target gebe, wo ich weiß, das ist gar nicht ja in den Möglichkeiten.
Klar, der muss 20 Menschen führen,
genau.
Dann hat er keine Chance. Aber sag mal, in den 80% wäre dann auch New Business drin? Weil sonst bestrafst du ja auch ein Team, ne? Wenn du es auf den Pitch schickst, dann sagen die, ja gut, wie soll ich jetzt 80% abrechenbar auf Kunde machen?
Ja.
Ich bin ja gerade auf einem großen Pitch oder auf der Verteidigung eines Bestandskunden.
Ja, das wäre da mit drin. Mhm. Und natürlich muss man auch immer gucken, diese indirekten Stunden, also die eben nicht verteilt, die muss natürlich die Agentur auch mittragen. Mhm. Also das ist dann, wenn wir jetzt alle nur noch auf New Business schreiben, also wenn wir auch die Personalbedarfsplanung machen, das mache ich dann schon auch am Anfang des Jahres einmal zu gucken, okay, wie verteilen wir denn unsere Kapazitäten? Funktioniert das denn als solches? Und wie viele Leute haben wir denn dann tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel auf dem Kunden? Weil das muss ja die Organisation gesamtheitlich tragen, wie sie auch uns und mich tragen müssen. Ja. Ne? Also ich bin ja am Ende des Tages auch ein Overhead. Und da muss man dann einfach das, genau, nicht, dass es unfair und dann ja im Endeffekt dann auch den falschen Impuls setzt, wie du ja sagst, dann werde ich ja bestraft, dass ich New Business mache.
Mhm. Absolut,
ja.
Ja, ja klar. Über Zahlungsziele haben wir ja vorhin schon gesprochen, ne? Also Ziel sollte die 30 sein, idealerweise. Das ist natürlich spannend, wie oft man die durchgesetzt bekommt. Wahrscheinlich bei großen schwieriger als bei kleineren. Was ich immer noch spannend finde, ist die Frage, das diskutieren wir intern auch immer heiß, wie viel Prozent des zu erwartenden Neugeschäftsvolumens darf man in einen Pitch investieren? Mhm. Also sind es, habt ihr da so eine, so halbwegs Zielgröße, an der ihr versucht, euch zu orientieren? Ist es manchmal auch ein Stück opportunistisch zu sagen, es ist jetzt halt einfach strategisch wichtig oder bei einer Bestandskundenverteidigung, sorry, there's no chance to do it other way. So, was ist da so dein...
Also ich, wenn man denn das Volumen, das ist ja auch immer das Problem, was wir ja auch, glaube ich, alle mittlerweile kennen. Mhm. Manchmal wissen wir ja gar nicht, um was wir pitchen, was ich ja auch absurd, ehrlich gesagt, finde, wenn man noch nicht mal weiß, was das Volumen nachher ist. Mhm. Und das ist ja auch ein großes Problem. Man investiert ja wahnsinnig viel Geld als Agentur und geht in Vorleistung, ob man das jemals wieder amortisiert reinbekommt, auch wenn man diesen Pitch gewinnt. Finde ich, ist auch ein Riesenthema und ein Problem. Also ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich kenne schon diese 10% des Volumens, darf man ausgeben. Aber wie du sagst, ist es ein Bestandskunde, der seit 30, 40 Jahren geführt wird, andere Entscheidung. Mhm. Ist es strategisch auch eine andere Entscheidung? Also ich glaube, auch da ist ja immer, wie entscheiden wir? Und ich finde, egal welche Entscheidung wir treffen, wir müssen sie immer bewusst treffen. Mhm. Und wenn man sich darüber einig ist, dann würde ich, glaube ich, jetzt nicht sagen, es darf immer nur das sein, aber es darf natürlich auch nicht immer Unsummen kosten. Mhm. Also ich glaube, es braucht eine Balance.
Ja, absolut. Ja. Du hast eben auch was sehr Wahres gesagt mit Blick auf Pitch-Prozesse und Auswahlverfahren. Dass es eigentlich verrückt ist, dass wir den ganzen Aufwand betreiben, bevor wir eigentlich Sicherheit darüber haben, was das Budget ist. Stichwort, wir sind kreative, aber wir sind auch UnternehmerInnen.
Ja.
Hast du es schon erlebt, dass der Pitch andersrum war? Also
nein.
Finance first?
Nein, und ich fände das tatsächlich sehr gut, weil ich habe die meisten Pitches, die ich jetzt auch mitbetreut habe, waren nachher preisgetrieben und auch eine ganz klare Preisentscheidung. Und natürlich ist das wichtig, aber ich finde, wenn man es genau umdreht und sagt, okay, lass uns doch erstmal über den Preis sprechen und dann fangen wir an über das kreative Produkt. Und ich finde auch nicht, dass man 80 Runden Pitch-Decks, also ich glaube, es ist, wir sagen ja immer, es ist People-Business, aber dann lass es uns doch auch in diesen Prozessen so handhaben, dass es eben nicht um das 80. Asset geht, was wir dann in der vierten Iteration gezeigt haben, sondern dass man dann halt auch dieses Thema vorab geklärt hat und dann, dass es auch für alle fair ist, um dann eigentlich inhaltlich wirklich einzusteigen und zu gucken, kann man als Agentur einen Mehrwert schaffen? Und ich glaube, das ist ja das, dass wir jetzt vielleicht das 80. Key Visual machen. Das können wir, ist egal, welche Agentur wir nachher auswählen, auch der Kunde. Sondern es geht ja im Endeffekt darum, den richtigen Businesspartner und die richtige strategische Führung oder Mitführung ja auszuwählen. Und das, finde ich, fehlt tatsächlich auch dahingehend ein bisschen, was einfach nicht, glaube ich, immer richtig in diesem Prozess auch abgefragt wird.
Absolut. Und häufig gibt es ja dann das Argument, naja, wir müssen so aufwendig und umfangreich Aufgabenstellungen stellen, weil wir ja die Leistungsfähigkeit der Agentur einschätzen müssen. Und mein Gefühl ist da auch, es gibt sehr häufig Pitch-Beratungen oder zumindest sehr versierte Einkaufsabteilungen, die das begleiten. Und ich würde sagen, die, die auf der Shortlist stehen und am Pitch teilnehmen, da ist es ja letztlich auch im Pflichtenheft des Unternehmens oder der Pitch-Beratung, die durch das Unternehmen beauftragt wurde, vorher festzustellen, ob eine grundsätzliche Leistungsfähigkeit in diesen Bereichen gegeben ist. Dafür gibt es die Checks, dafür gibt es Longlist-Workshops und alles, was da dann so steht. Und wie du sagst, es sind dann die, passt es von der Chemistry her, sind das Gedanken, die uns weiter nach vorne bringen. Und auch da, das, was den eigentlichen Wertbeitrag hat, was wir vorhin diskutiert haben, das sollte ja auch im Pitch eine Rolle spielen und weniger das Exekutieren tausender von Details in allen möglichen Varianten. Also da, wobei die Asset-Schlachten sind besser geworden in Pitches, finde ich. Ich habe nur das Gefühl, dass es so, jetzt haben wir noch Employer Branding, jetzt haben wir Brand Design, jetzt haben wir noch eine Aktivierungskampagne. Wie geht ihr eigentlich mit Cultural Marketing um? Und dann hat man so die volle Lotte und denkt so, ja, klar, also alle Schubladen und einmal jetzt, aufgemacht.
Und jetzt haben wir eigentlich alles ausgearbeitet und wir sind fertig, ja, so ungefähr.
Absolut, ne? Absolut.
Ja. Also es ist schon, ja, und das widerspricht ja genau dem, in welchem Marktumfeld wir uns her befinden. Also weil es ist ja genau dieser Widerspruch, einen Pitch so zu führen, weil es ja eigentlich nicht mehr das abdeckt, wohin wir uns ja entwickeln, in dieses Strategische und da den Mehrwert zu schaffen.
Sag mal, hättest du Sorge, vielleicht noch abschließend auch zu dem Thema oder jetzt auch unserem Podcast, weil wir uns langsam dem Ende nähern, was ich schade finde,
so
weil
schnell.
Es ist so wichtige Diskussion. aber hättest du Sorge, dass, wenn wir das Pitch-Verfahren drehen und zunächst den kaufmännischen Bereich besprechen und dann eben auch die inhaltlich strategischen Dinge, dass nur die Billigheimer weiterkommen?
Na, das weiß ich gar nicht. Ich würde hoffen, nein, dass man einfach, nee, das glaube ich nicht, sondern es müsste eigentlich nur, ich finde, hinten raus ist es eben an der falschen Stelle, sondern dann weiß man, okay, das ist der Preis und das ist es eben, was es dann auch nachher kostet und ist es mir das wert? Also ich finde, gerade ist es halt hinten immer der falsche Entscheidungsimpuls. Also würde ich doch hoffen und glauben, dass es das dann nicht nur, weil es das Billigste ist, das dann auch gewinnt.
Ja, und es und ist wahrscheinlich, kommt. Es ist so sozusagen die Transparenz über das Budget, wobei realistisch ist es wahrscheinlich ein Möglichkeitsraum des Budgets und dass man dann weiß, und das ist der Scope, den wir einfach auch brauchen sozusagen auf Leistungsebene, um dann zu überlegen, kann ich diesen Scope innerhalb dieser Budget-Range darstellen und ich habe kürzlich überlegt, müsste man nicht eigentlich, wie wir auch Umsatzstaffeln ja häufig machen, also wenn man sagt, keine Ahnung, es ist eine Million Umsatz, dann sind die Preise X, bei 1,5 Millionen sind die Preise
Absolut.
Y, dass wir auch andersrum sagen, okay, wir geben jetzt Preise ab für, sagen wir mal stellvertretend, eine Million. Ja. Wenn es nachher nur 500.000 sind, dann dürfen wir unsere Tagessätze entsprechend nach oben korrigieren. Ja. Also das fände ich ein total probates Mittel, weil das sehr, sehr fair ist, auch in beide Richtungen.
Ja, absolut. Finde ich auch, weil es geht ja meistens immer zu Lasten der Agentur. Leider.
Ja.
Also doch, fände ich schon keine schlechte Idee. Sollten wir vielleicht mal vorbringen, dass wir das mal einführen sollten.
Was ich mitnehme, Alessa, ist vor allem auch dieses Gefühl, die Dinge nicht immer als selbstverständlich in den Schubladen, in denen wir sie so haben, aus alter Gewohnheit mitzunehmen. Wenn ich Entscheidungen treffe, sie sehr bewusst zu treffen und mir auch der Konsequenzen bewusst zu sein in die eine und die andere Richtung. Und vor allem sich Dinge auch mal zu trauen, einfach anders zu machen, sichtbarer zu machen, auch in Kunden, in Richtung Kunde transparent zu machen und einfach einen erwachsenen Umgang mit den Dingen zu finden, wenn man es mal auf den Punkt bringen will.
Ja.
Das finde ich auf jeden Fall richtig gute und wertvolle Impulse.
Ja. Ich glaube, wir dürfen einfach mutiger sein als und ein bisschen selbstbewusster wieder.
Ach toll, das von einer CFO zu hören, finde ich großartig. Mein CFO Manuel würde sich jetzt riesig freuen über die Statement. Finde ich richtig gut. Wir brauchen mehr Mut in den Organisationen zum Unternehmertum
Am
Ende des Tages.
Absolut.
Toll, hat viel Spaß gemacht, Alessa.
Vielen Dank.
Tausend Dank fürs gute Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.